Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo!
Hallo!
Im Zoom-Fenster unter uns ist unsere heutige Gästin, auf die wir uns schon Wochen freuen. Hallo Henny!
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön fürs Vorbeikommen. Wieder, sage ich gleich. Also ich mache mal schnell deine Vorstellung, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du warst schon mal bei uns. Und zwar warst du das letzte Mal, also die Folge ist vom Oktober 2022. Damals haben wir über Mut in der Politik gesprochen oder wie man mutig ist in der Politik. Darüber soll es heute nicht gehen. Wir haben uns für heute was anderes überlegt, auf das wir dann später zu sprechen kommen. Zu deiner Person. Du bist seit September 2019 Abgeordnete zum Nationalrat. Busy, busy there. Aber du bist auch Autorin. Du hast insgesamt drei Bücher, habe ich gefunden, auf deiner Website. Eines heißt Benehmt euch, da geht es um Anstand und Widerstand, wie wir miteinander umgehen. Dann das Big Border Book, das ist ein Fotoreportageband, den du gemeinsam mit dem Michael Hafner geschrieben hast. Da geht es ums alltägliche Leben in Uganda, speziell um die Border-Border-FahrerInnen, über die wir sicher auch noch reden werden heute. Und dein drittes Buch, Backpacking in Afrika. Und da geht es, wie der Titel schon sagt, um Backpacking in Afrika und die meistgestellten Fragen darüber. Und jetzt übergebe ich gleich an die Brenda, weil damit sind wir eh schon beim Thema eigentlich.
Richtig. Als Thema haben wir uns überlegt, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Reisen in Afrika. Den afrikanischen Kontinent hast du bereits mehr als einmal bereist. Wie wir gerade gehört haben, haben dich die Reisen sogar auch schon zum Schreiben von zwei Büchern inspiriert. Zudem kennen wir dich schon eine Weile und der Satz, da geht's nicht, da bin ich in Afrika, fiel auch schon mehrmals. Wir wollen heute mit dir über deine Reisen sprechen, die Motivation dahinter, die Inspiration, die du aus diesen ziehst und welche Tipps und Tricks du verraten kannst und möchtest.
Das ist so toll, weil das ist nämlich mein allergrößtes Anliegen, Menschen zu motivieren und zu mobilisieren, dass sie afrikanische Länder bereisen, weil ja ganz viele Menschen unglaubliche Ängste haben. Für sie ist der afrikanische Kontinent ganz eng verbunden mit Kriegen, Katastrophen, Krankheiten, Terror, alles, was schlecht und negativ ist, kommt aus diesem Kontinent. Und tatsächlich gibt es ja Kriege, Katastrophen, Krankheiten, Konflikte. Aber das ist ein unfassbar riesiger Kontinent oder, wie der eine oder andere Politiker schon gemeint hat, ein großes Land. Und da verstreut sich das auch ein bisschen. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, afrikanische Länder nicht zu bereisen. Vielleicht nicht bestimmte, nicht gleich am Anfang. Da braucht man ein bisschen mehr Backpacking-Kompetenz und der Ball lässt man aktuell aus. Aber es gibt 54 anerkannte Staaten in Afrika, da findet sich schon was.
Sehr gut, ich bin schon so gespannt.
Sehr gespannt, ja.
Ja, also wir werden versuchen, die dummen Fragen nicht ganz dumm zu stellen. Und wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Was war das letzte Buch, das du gelesen hast und wem würdest du es weiterempfehlen?
Ich lese gerade mehrere Bücher parallel. Und das letzte Buch, das ich dann auch gelesen habe, war tatsächlich eine Graphic Novel über Feminismus in der Kunst, speziell dann auch noch in der Berliner Kunst, also ein super nerdiges Thema. Und das würde ich allen empfehlen, allen voran den Herren, weil man lernt nie aus und es ist nie zu spät.
Welche Eigenschaft bewunderst du bei anderen Menschen?
Man bewundert ja oft Eigenschaften, die man selbst nicht zu haben glaubt. Und ich bewundere ganz oft, wenn Menschen so total in sich ruhen und ihnen relativ viel relativ egal ist.
Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre es und warum?
Diese eine Sache, das ist tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, den größten Impact hat, wenn wir aufhören, dass Problemlösungen monothematisch sind, egal ob das im Wirtschaftsbereich ist oder im politischen Bereich. Wir müssen endlich anerkennen, dass Diversität einfach key ist und dass wir unterschiedliche Köpfe mit unterschiedlichen Ideen, Geschlechtern, soziokulturellem Hintergrund brauchen, um den großen Herausforderungen unserer Zeit auch zu begegnen. Das ist mir persönlich viel zu monothematisch und das macht mir auch große Sorge und Angst. Und ich glaube, dass wir als Welt besser durch all diese Krisen, wir haben ja multiple Krisen kommen, wenn wir endlich anerkennen, wie wichtig Diversität ist und dass nicht eine Gruppe, eine kleine Gruppe an Menschen, meistens weiß und männlich, viele andere Gruppen einfach dominiert. Nicht einmal bewusst, sondern einfach, weil man dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstverständnis hat, dass man Recht hat, dass seine Meinung wichtig ist, dass seine Haltung zählt und deshalb auch nicht offen ist für unterschiedliche Herangehensweisen. Das würde ich ändern. Ich würde Diversität ganz nach oben stellen und allen anschaffen, dass sie jetzt divers sein müssen.
Eine Wiese lebt. Welche Reise sollte jeder Mensch einmal getätigt haben?
Es wäre es natürlich sehr naheliegend zu sagen, eine Reise auf den afrikanischen Kontinent. Aber tatsächlich ist ja natürlich für viele diese, es nicht möglich, den Kontinent zu bereisen, weil man in einem Land ist, wo man in einer Situation ist, dass man kein Visum bekommt. Es gibt ja viele Länder, das ist uns ja viel, also uns Westlern ja gar nicht bewusst, wie viele Menschen in anderen Ländern leben, die keine Möglichkeiten haben zu reisen, weil sie keine Visa bekommen, weil sie sich das finanziell auch nicht leisten können. Und deshalb glaube ich, dass eine der schönsten Reisen ist, nicht nur ganz philosophisch zu sich selbst, sondern wenn man sich dann seine Umgebung erarbeitet als Tourist. Das heißt, in eine neue Rolle schlüpft, egal wo man lebt oder wohnt, in einem kleinen Nest oder in einer pulsierenden Großstadt und sagt uns, jetzt möchte ich einmal meine Umgebung wie ein Tourist oder eine Touristin erleben. Ich glaube, dass ich mache das immer wieder, dass ich zum Beispiel in Wien bei Stadtführungen mitmache und das gibt mir wahnsinnig viel neue Perspektiven und ist dann auch ganz gut, wenn einem irgendwann mal die eigene Umgebung auf die Nerven geht. Dass man, dass dann wieder die Liebe entfacht wird, in dem Fall halt zu Wien oder zu meiner zweiten Heimat, nämlich Mondsee.
Welche kleinen Freuden im Leben machen dich am glücklichsten?
Alles, wo Kurkonditorei Oberla draufsteht und natürlich meine Freundinnen und Freunde. Also Zeit mit ihnen zu verbringen, ist für mich das Schönste, gerade auch in einem Job, der sehr anstrengend und kompetitiv ist, wie der meinige, schätze ich sehr, dass ich Freunde habe außerhalb der Politik, die sich gar nicht arg für das interessieren, was ich eigentlich tue. Und das ist auch gut so.
Was würdest du tun, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst?
Ich glaube, ich will gar nicht so sehr grausliche Dinge sehen, wie so Menschen sind, wenn niemand zuschaut. Nase bohren, rülpsen, furzen, Wurst aus dem Papier essen, was auch immer unter schlechtes Benehmen firmiert. Aber tatsächlich würde ich sehr gern die Möglichkeit haben, in das aktuelle Weltgeschehen einzugreifen und in dem Fall zu versuchen, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit einem Mata-Hari-Einsatz zu beenden. In Russland, in Moskau, in Putins Büro.
Wie sagst du Danke?
Indem ich das tatsächlich auch ausspreche, weil die Menschen sagen viel zu wenig oft, danke. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, hey, danke, dass ihr einfach einen guten Job macht. Ich glaube, da können wir uns alle an der Nase nehmen, dass wir öfter Danke sagen. Und natürlich, die Königsdisziplin ist dann so kleine Aufmerksamkeiten, die aber ganz unmittelbar mit der Person zu tun haben. Also nicht irgendetwas, sondern etwas, wo einem aufgefallen ist, das mag die Person besonders oder das wünscht sie sich. Das muss nichts Großes sein, sondern einfach eine Aufmerksamkeit, die zeigt, ich sehe dich und ich schätze dich.
Wann hast du dich das letzte Mal richtig lebendig gefühlt?
Die Frage ist, wann ich mich nicht lebendig fühle, um ehrlich zu sein. Aber ich bin immer besonders gut drauf, wenn ich den afrikanischen Kontinent bereise.
Welches Lied darf auf deiner Playlist nicht fehlen?
Generell viel Punkrock. Und jetzt habe ich da gerade so ein bisschen eine Retro-Phase und höre zum Beispiel Clash, habe ich jetzt gerade irgendwie vorgestern mir die reingezogen. Ich bin nicht der Song-Mensch, sondern ich bin der Band-Mensch. Alles, was Krach macht, da bin ich ganz vorne mit dabei.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Espresso doppelt, sehr stark, sehr schwarz.
Questions to go gemeistert. Ich schieße mal gleich die erste große Milch- und Zuckerfrage hinterher, die du ja eigentlich schon im Oktober von uns bekommen hast. Deswegen werde ich sie ein bisschen abwandeln. Normalerweise ist das ja, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Das haben wir schon gehört. Deswegen, um auch gleich ein bisschen ins Thema zu gehen, was ist oder war der beste Kaffee, den du auf dem afrikanischen Kontinent, wo auch immer, getrunken hast?
Also nennen wir mal das Kind beim Namen. In den meisten afrikanischen Ländern ist der Kaffee total grausig. Und zwar auch in jenen Ländern, wo Kaffeebohnen angebaut und produziert werden. Abgesehen davon, dass Kaffeetrinken keine allzu große Tradition hat. Wir nehmen jetzt einmal Äthiopien aus und auch ein paar andere kleinere Länder rundherum, gibt es meistens diesen fürchterlichen Kaffee, der ausschaut, als hätte jemand mit dreckigen Fingernägeln Styropor zerkleinert, den man dann auflöst, so ein Löskaffee. Staubtrocken, abgelaufen, es ist ekelerregend, weil es einfach keine Tradition hat. Und ganz im Gegenteil, es ist dann einfach eine gute Idee, auf Tee auszuweichen. Da schaut die Lage schon deutlich besser aus. Aber ich war vor etwas über einem Jahr in einem kleinen Land namens Djibouti am Horn von Afrika, ein geostrategisch sehr wichtiges Land. Und dort habe ich einen exzellenten äthiopischen Kaffee getrunken bei einer kleinen Straßenhändlerin. Und mich dann mit ihr unterhalten und die hat dann gleich unfassbar viel gekocht für mich. Es war wirklich ausgezeichnet und hat mich auch ein bisschen beschämt, diese Großzügigkeit. Der war richtig gut. Aber zum Kaffee trinken fahren wir nicht nach Afrika. Nein, nein, das machen wir nicht.
Fangen wir von vorne an. Ich glaube, wenn man mit vielen Menschen über Afrika-Reisen spricht, dann stellen sie sich vor, irgendwelche 2000 Dollar die Nacht Lodges auf Safari in wo auch immer. Das ist ja nicht deine Art von Urlaub, die du in Afrika machst. Wie hat das für dich angefangen? Wo kommt deine Liebe zu Reisen in Afrika her? Und was sind so Dinge, die du, ich finde es beim Reisen immer super, wenn man immer in so eine Gegend fährt, die man schon kennt oder wo man so Sachen kennt, dass man immer Dinge zuerst macht, weil man wieder da ist, man sich freut. Was sind auch, was verbindest du damit?
Also ich war immer schon eine begeisterte Rucksackreisende, also Backpackerin. Das hat auch unter anderem damit zu tun, dass ich einfach generell aus einer sehr reisefreudigen Familie komme und das Privileg hatte, dass unsere Eltern auch uns als Kinder schon ab und zu mitgenommen haben. Allerdings nicht Campingurlaub oder Rucksackreisen, aber generell, das war jetzt vor 35, 40 Jahren, wenn man am Land gewohnt hat, noch nicht so selbstverständlich, dass man auch in einem Flugzeug sitzt und irgendwo hinfliegt. Aber ich bin mit 18 Mutter geworden und war von Anfang an alleinerziehend, habe kein Knopf Geld in der Tasche gehabt und war einfach auch damit beschäftigt, Kopf über Wasser zu halten, erwachsen zu werden, mich um mein Kind zu kümmern, aber natürlich auch die Welt zu sehen. Und da ist Backpacking, früher auch viel Autostoppen, natürlich sehr naheliegend. Ich habe allerdings nie den afrikanischen Kontinent besucht, außer weil man bei Afrika immer an Afrika südlich der Sahara. Also selbstverständlich war ich mal in Ägypten, war in Tunesien, weil es mal irgendwie da so ein billiges Angebot gab. Und ich habe bei einer Tombola so einen Reisebüro-Gutschein gewonnen. Solche Sachen schon gemacht, aber nie als Backpackerin unterwegs. Ganz im Gegenteil, da war ich vor allem im asiatischen Bereich unterwegs. Und wie viele Menschen habe ich mir gar nicht vorstellen können, dass man Afrika einfach so mit dem Rucksack bereisen kann. Und dann kam, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es war einfach so ein günstiges Flugticket und ja, okay, fahre ich halt nach Tansania und es ist ein riesiges Land, unfassbar groß und bin einfach nach Tansania geflogen und habe da angefangen, mich ein bisschen umzuschauen und habe gesehen, hä? Da kann man ja auch sehr gut unterwegs sein mit dem Rucksack. Es ist natürlich ein bisschen intensiver, auch anstrengender als im asiatischen Bereich. Also bei Südostasien, das ist ja ausgelegt auf Backpacker. Da gibt es alles, da fehlt es einfach nichts. Da muss man schon ein bisschen mehr auf Zack sein am afrikanischen Kontinent. Aber es ist absolut möglich und es ist total spannend. Und das war für mich der Startschuss. Dann habe ich halt angefangen, immer wieder die gleichen Länder manchmal auch zu bereisen, um mehr über sie zu erfahren. Einfach dann ist ein Rhythmus gekommen. Jedes Jahr habe ich ein afrikanisches Land bereist, dann manchmal auch zwei, drei. Dann war ich mal 3 Monate ein Stück in Westafrika unterwegs. Es hat sich einfach ausgewachsen, vor allem auch, weil ich dann gemerkt habe, wie wenig Ahnung die Menschen haben vom afrikanischen Kontinent und habe es mir einfach zur Mission gemacht, ihnen das näher zu bringen. Und wenn man etwas näher bringen möchte, muss man sich auch auskennen und immer dranbleiben. Und mittlerweile, glaube ich, weiß ich in sehr viel von den 54 afrikanischen Ländern immer eine gute Rooftop-Bar. Das ist meine Spezialität. Ich kenne überall Menschen, weil mir halt die Menschen so wichtig sind, deren Perspektiven, wie leben die, was sind die Wünsche, Träume, Hoffnungen, wie ist die Herangehensweise an Alltagsprobleme? Wie ist eigentlich das Zusammenspiel von Tradition und Moderne, von traditioneller Medizin und westlicher Medizin, von unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Situationen. Das ist eine ganz andere Art zu denken und an Dinge heranzugehen. Und ich glaube, dass ich es mittlerweile ganz gut verstehen kann und nachvollziehen kann. Und das ist meine Mission, das einfach auch zu vermitteln.
Wenn du jetzt auf die Anfänge deiner Backpacking-Reisen zurückdenkst, im Vergleich zu den Backpacking-Reisen jetzt, wie breit oder wie hoch ist die Learning Curve gewesen?
Naja, schon ein bisschen, weil man kommt ja auch mit Bildern im Kopf in ein Land. Man ist ja selber auch geprägt von Vorstellungen, auch von Vorurteilen. Manche erweisen sich als absolut richtig und manche als wirklich lächerlich. Und was ich schon gemerkt habe, ist, wichtig ist es, also mit einem Lächeln im Gesicht kommt man durch die ganze Welt. So fängt es einmal an. Wer freundlich ist und offen, hat schon einmal einen guten Zugang. Ich habe dann auch als Frau einen guten Zugang zu Afrikanerinnen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich finde aber sehr schnell mittlerweile eine Ebene, weil ich halt auch gelernt habe, was ist ihnen wichtig? Wie kommt man eigentlich in ein Gespräch? Aber auch, wie grenzt man sich ab? Das ist ja auch wichtig auf Reisen, dass man schaut, dass man unterwegs ist, aber man will ja auch nicht übervorteilt werden oder in unangenehme Situationen hineingeraten. Das ist einfach eine Erfahrungssache. Und auch ein bisschen tough sein. Also das muss man nämlich auch, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass in den meisten afrikanischen Ländern gibt es keine sozialen Absicherungen, keine Netze. Da muss man ganz schön dahinter sein, dass man einfach sein tägliches Einkommen hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass man durchaus pushy wird, wenn es darum geht, dass man eine Möglichkeit hat, Geld zu verdienen. Und da muss man auch als Reisender lernen, sehr klar, freundlich, aber bestimmt zu sein. Das ist eigentlich immer mein Motto, freundlich, aber bestimmt.
Ich habe so eine Geschichte von dir im Kopf, wo du länger in Westafrika unterwegs warst und hast irgendwann vom Flughafen abgeholt und bist aufgehalten worden von einem Polizisten. Und du hast ihm geschrieben damals, in Afrika, wenn man auf Polizisten trifft, die halt wenig verdienen und die halt dann weiße Europäer sind, die Geld haben, muss man Zeit mitbringen und das aussitzen.
Genau, also ich mache das immer so. Also es gibt sehr, sehr viel korrupte Polizei. Es gibt viele Anstrengungen auch, das zu unterbinden. Aber der Fisch fängt immer beim Kopf an zu stinken. Schlechte Staatsführung gebiert auch Institutionen, denen man dann wenig vertraut, weil sie korrupt werden. Beispielsweise Polizei. Die verdienen dann wenig und dann stehen sie am Straßenrand oder sonst wo und versuchen sich ein Zubrot zu verdienen, indem sie zum Beispiel wirklich wie Wegelagerer einen Wegzoll verlangen. Und ich bin erstens mal, lasse ich mich da nicht stressen, weil die denken sich immer, na, so eine Weiße, die haben es ja immer eilig, die müssen ja schnell von A nach B. Ich habe es überhaupt nicht eilig. Ich kann mich da mal gemütlich hinsetzen und jausnen. Und ich mache das dann auch manchmal umgekehrt. Also wenn es wird ja nicht gesagt, so, ich will von dir die Summe XY haben, sondern es ist ja, dass man nach einem Present fragt, nach einem Geschenk. Und wenn mich dann ein Polizist zum Beispiel fragt, oh, do you have a present for me? Dann antworte ich so, was? Nein, ich bin Touristin. Also ich will ein Geschenk von dir haben. Ich bin hier Gast in deinem Land. Also ich verwirre sie und drehe einfach die Situation um. Und es wird ihnen eh relativ schnell klar, dass man mich jetzt da nicht über den Tisch ziehen lassen kann. Und dann gibt es ein bisschen noch hin und her Geplänkel und dann fahre ich einfach weiter.
Aber das sind natürlich solche Sachen, wo es jetzt, wenn es um ein Geschenk geht, sagen wir so, das wird jetzt nicht sein, dass es da um 500 € geht, da geht es wahrscheinlich um 10 Euro oder 20 oder was auch immer, dass man wahrscheinlich irgendwann geneigt ist zu sagen, des Friedens willen, das ist das Geld, ich gehe jetzt. Ja?
Ja, und ich nenne, also abgesehen davon, also es wird genug von den eigenen Leuten auch genommen. Und das, ich will halt auch nicht die Cash-Cow sein. Und das ist für mich auch richtig auch ein Sport. Ich zahle total gern für eine Leistung. Selbstverständlich. Also zum Beispiel bin ich ganz viel als Autostopperin unterwegs und es ist selbstverständlich, dass man ordentlich zum Benzingeld dazu zahlt und ähnliches. Aber nicht, ich unterstütze nie Korruption. Das gibt es bei mir nicht.
Also jetzt machen wir mal unsere Reise nach Afrika. Also du darfst jetzt ein Land aussuchen, wo wir als erstes, Christian, ich war noch nie in einem der afrikanischen Länder. Wo fahren wir jetzt hin als erstes? Was ist so ein gutes Anfängerland für uns?
Ja, dann fahren wir jetzt einmal nach Uganda. Gibt ja auch enge Verbindungen zwischen Uganda und Österreich. Abgesehen davon, dass Uganda ein sogenanntes Kerngebiet ist, Zielland ist für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Also hier gibt es besonders viele Projekte, die von Österreich unterstützt werden. Gibt es ja Verbindungen deshalb, weil der heutige Diktator Museveni, der gerade das Land übergibt an seinen noch gewalttätigeren und noch, ich sage es ganz offen, dümmeren Sohn, der hat ja auch einmal als Paulus begonnen, bevor er zum Saulus wurde, und hat den vorherigen Diktator, nämlich Obote, weggefegt. Und das hat er mit einigen Getreuen gemacht. Und es ist ja nicht damit getan, dass man einfach nur einen Umsturz macht. Man muss sich ja auch überlegen, was passiert denn danach? Vor allem dann, wenn man demokratische Verhältnisse einführen will. Und dazu braucht es zum Beispiel eine Verfassung. Und diese Verfassung wollte Museveni mit seinen Getreuen schreiben. Sie wollten dazu eigentlich nach England, haben kein Visum bekommen und kannten aber eine mittlerweile verstorbene Ö1-Redakteurin, die gesagt hat, ja, dann kommt sie halt nach Österreich. Gesagt, getan, sind sie, das waren 10, 11 Personen, nach Österreich gekommen, nach Unterolberndorf, einem kleinen Nest in Niederösterreich, und haben dort im Gasthof zum Grünen Jäger an den Grundzügen der ugandischen Verfassung gearbeitet. Und deshalb heißt die ugandische Verfassung noch heute Unterolberndorfer Manifesto. Also wir fahren nach Uganda. Wir fahren auch deshalb nach Uganda, weil es gibt zwar keinen Meerzugang, aber es ist wirklich so im Herzen von Afrika. Es ist noch ein ostafrikanisches Land. Wir haben dort fantastische Berge. Wir haben 4000er, 5000er an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Oder wenn man es ein bisschen weniger sportlich und ein bisschen sicherer haben möchte, Richtung Grenze Kenia, eine ganz tolle Mountain Caldera, also ein nicht mehr aktiver Vulkan, ganz toll auch zum Besteigen. Wir haben den Lake Victoria, wo man, der riesig ist, eigentlich einem Meer gleichkommt von der Fläche und von dem, was man am Horizont sieht. Wir haben Nationalparks, wo man sich die großen Tiere anschauen kann, die Elefanten und die Giraffen. Und wir haben auch deutlich günstiger als in Ruanda die berühmten Gorillas, die man sich auch anschauen kann an der Grenze zwischen Ruanda und Uganda. Das haben wir. Wir haben eine coole Großstadt mit Kampala, wo man super fortgehen kann, richtig gut feiern kann. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Die Uganda wirklich ausgesprochen freundlich und es gibt fantastisches Obst und Gemüse. Also wir fahren nach Uganda.
Und die Buddha-Buddha-Fahrer.
Es gibt am ganzen afrikanischen Kontinent gibt es Motorradtaxis. Das ist einfach der wichtigste Job für viele junge Menschen, zumeist Männer. Sie transportieren günstig Menschen, manchmal auch einen Sarg, Güter, was auch immer, Kinder in die Schule. Also ohne die Motorradfahrer gäbe es ganz viel nicht am afrikanischen Kontinent. Hätte man wirklich Probleme, von A nach B zu kommen. Und in Uganda heißen diese Motorradfahrer Boda-Boda-Fahrer. Das ist ein verballhorntes, klassisches afrikanisches Wort. Boda-Boda heißt from border to border, weil früher waren sie eigentlich ja zuerst mit dem Rad und dann mit dem Motorrad haben sie überwunden diese 2 Kilometer Niemandsland zwischen zwei Grenzstationen und haben halt Menschen von A nach B gebracht über dieses Niemandsland, auch Waren geschmuggelt, Güter geschmuggelt und aus dem hat sich das herausentwickelt. Und Afrikaner lieben auch so Doppelworte, also Boda Boda, so wie die Inder vielleicht dann Tuk Tuk.
Oder Chop Chop, so wie dein Hund, oder?
Genau, mein Hund heißt Chop Chop. Fast.
Oh. Also, und bevor wir jetzt da hinfliegen, buchen wir jetzt mal einen Flug und überlegen uns, wie wir von A nach B kommen.
Genau, wir buchen einen Flug bei einer günstigen Airline. Soll ich einen nennen?
Wie du möchtest.
Also es gibt Turkish Airlines, hat große Pläne am afrikanischen Kontinent und fliegen über Istanbul fast überall hin und genauso Ethiopian Airlines. Das sind die beiden, wo man die günstigsten Preise findet und die ich auch empfehlen kann. Wobei Istanbul als Drehkreuz angenehmer ist als Addis Abeba, also die Hauptstadt von Äthiopien. Allerdings bauen die ewig lang eh schon da herum am Flughafen und wollen den durchaus verbessern. Sie haben da ambitionierte Ziele, die noch nicht so ganz in die Umsetzung gekommen sind, aber ja, niemals das Vertrauen verlieren.
Weil ja in Berlin ist auch nicht viel anders.
Ja, ich hoffe, dass es nicht teuer wird in Addis.
Ja. Also wir haben jetzt einen Flug gebucht und fliegen jetzt mal nach Kampala, oder? Fliegen wir hin?
Nein, wir fliegen nach Entebbe. Der Flughafen ist in Entebbe und dann muss ich von Entebbe nach Kampala kommen. Ich habe mir im Vorhinein hoffentlich schon mal ein Hostel rausgesucht für die ersten 2 Nächte. Am besten eins mit einer halbwegs okayen Bewertung, das nicht ganz außerhalb der Stadt liegt und wo es halt, ja, wo ich dann halt schnell auch ein bisschen in den Fortgevierteln bin. Da kann man sich im Internet wirklich auf genügend Webseiten auch schon erkundigen. Und die bitte ich, dass sie mich auch Flughafen abholen. Die organisieren dann einen Fahrer, der mich dann direkt abholt. Ich kann auch natürlich in Entebbe beim Flughafen rausgehen und mit einem, da sind wahnsinnig viele Taxifahrer und einfach ins Gespräch kommen und einen Preis ausverhandeln. Was ich bei der ersten Reise nicht machen würde, ist dort in Öffis einzusteigen und mit diesen ganz kleinen Transportbussen zu fahren, die wirklich ziemlich hinüber sind, weil die bleiben echt bei jeder Milchkanne stehen und dann dauert es ewig, bis ich überhaupt mal in die Nähe von Kampala komme. Also diese $50 sollte man sich leisten, um in die Stadt reinzukommen. Man kann aber auch vorher eine Nacht in Entebbe bleiben, denn dort gibt es einen Zoo. Der ist unglaublich toll. Es ist für Afrikanerinnen und Afrikaner auch wichtig, dass sie ein Zoo haben, weil viele können sich Reisen auch im eigenen Land nicht leisten, können sich die Eintritte in Nationalparks nicht leisten, obwohl es für Einheimische deutlich günstiger ist. Und dann kann man zum Beispiel auch in den Entebbe in den Zoo gehen und kann sich dann anschauen, wie schaut so ein Löwe eigentlich aus in echt oder eine Giraffe oder der berühmte, da gibt es einen ganz berühmten Storch, den Schuh. Schnabelstorch in Uganda, den kann man sich dort anschauen. Den habe ich auch nur dort gesehen übrigens. Das kann man machen. Man kann sich den ältesten Golfclub am afrikanischen Kontinent anschauen und ansonsten ist eigentlich nichts los in Entebbe. Das ist ziemlich verschnarcht und recht gemütlich.
Und wenn du sagst Hostel, was kann man sich darunter vorstellen? Ist das wirklich so ein 12-Bettzimmer mit Klo am Gang?
Ja, also gibt es alles. Es gibt meistens sind das Mehrbettzimmer mit Stockbetten drinnen und ein Gemeinschaftsbad. Es gibt aber auch bei jedem Hostel Einzelzimmer, also Doppelzimmer. Und da kann man sogar ganz gut rechnen. Wenn ich alleine unterwegs bin und jung bin, dann würde ich wirklich nur in diese Mehrbettzimmer gehen, weil dann da spart man sich richtig viel Geld. Wenn man dann schon etwas erwachsener ist und zu zweit unterwegs ist, dann kann man sich auch gemeinsam ein Doppelzimmer nehmen und man teilt sich halt mit allen anderen Toilette und Dusche. Aber das zahlt sich finanziell dann aus, weil du zahlst dann zum Beispiel für ein Doppelzimmer $40 Und für ein Bett im Mehrbettzimmer $15. Okay, das wäre dann, also zahlt man, wenn man zusammenrechnet, 2 mal $15 sind $30, das sind dann nur mehr $10 Unterschied auf ein Zimmer, wo man dann auch sein Gepäck ausbreiten kann und keine Angst haben muss, dass ein anderer Reisender einen bestiehlt, weil das kommt vor.
Und dann haben wir übernachtet die erste Nacht und wir wissen schon, der Kaffee ist jetzt nicht so klasse in der Früh. Das haben wir schon gelernt. Also trinken wir Tee. Und wie geht es dann weiter? Wie kann man sich so, was ist so ein Tag Reise mit Henny in Uganda, in Kampala am besten? Was machst du da?
In der Früh kriegt man mal im Hostel ein Frühstück. Es ist meistens ein Omelett mit Gemüse und ein labriges Toastbrot und eben einen Tee holt man sich dazu. Und dann ist es einfach mal an der Zeit, loszustarten. Also ich mache das dann schon immer, dass ich so meine 20 Kilometer jeden Tag runterlatsche. Ich bin dann unterwegs in der Stadt. Ich gehe überall rein. Ich schaue auch überall rein. Ich spreche mit Händlerinnen am Markt. Ich frage nach Preisen. Das würde ich überhaupt mal raten. Also wenn man kommt, dann muss man mal die ersten 2 Tage ein bisschen Ruhe geben und langsam unterwegs sein. Man muss seine Umgebung spüren. Dann ist man auch viel weniger schnell Opfer von einem Taschendiebstahl zum Beispiel, den es auf der ganzen Welt gibt. Aber je schneller und hektischer man unterwegs ist und je unaufmerksamer man ist, desto eher ist man ja auch Opfer für so etwas. Mir ist zum Beispiel einmal etwas gestohlen worden und zwar in Wien. Sonst nirgendwo auf der Welt. Und in Wien war ich unachtsam, weil ja, da bin ich ja zu Hause. Also das würde ich mal machen und mich erkundigen nach Preisen. Also ganz viele Menschen fragen, was kostet das, was kostet das, was kostet das, um dann mal ein bisschen ein Gespür zu bekommen, was kostet eine Avocado, eine Machete, eine Taxifahrt und so weiter. Womit man nicht rechnen darf, ist, afrikanische Städte sind total ungemütlich. Also etwas, was es kaum gibt, sind so gemütliche Kaffeehäuser, wo man mal in Ruhe stundenlang abhängen kann, sondern es ist meistens eher stressig. Es gibt mittlerweile natürlich viele Malls auch, die sind dann super klimatisiert, wo man dann übrigens dann schon so Starbucks-ähnliche Kaffeehäuser findet, die dann sehr teuer sind, sich richten an Westler, an Touristen und an eine heimische Elite. Da wird sozusagen 1:1 US-amerikanischer oder europäischer Lifestyle kopiert. Das gibt es schon, aber das ist total uninteressant. Also da geht man hin, wenn man gutes Wi-Fi braucht, irgendwann mal so Mails zu checken oder ähnliches. Also das würde ich machen und also erstens mal gemütlich unterwegs sein und zu schauen, dass man an eine SIM-Card kommt, weil der kluge Reisende hat sich schon davor so ein mobiles WLAN. Das ist ein kleines Kastel, das kann man sich um circa 45, 40 € kaufen, online oder in einem Elektrogeschäft. Und das hat den praktischen Vorteil, dass man nicht die SIM-Karte rausnehmen muss aus dem eigenen Handy, die man mit Sicherheit verliert. Und man kann dann auch mehrere Geräte gleichzeitig verwenden. Also Laptop und Handy oder 2 Personen können dann diesen mobilen Router verwenden. Das ist super wichtig, weil damit bin ich eigentlich immer gut unterwegs. Ich kann, wenn ich mit einem Taxifahrer fahre oder Autostopp, ich kann am Handy mitschauen, wo bin ich denn eigentlich gerade? Wo fährt denn der überhaupt hin? Ich kann schauen, wo bin ich? Ich kann ein Hostel buchen, ich kann alles Mögliche damit machen. Wie kommt man jetzt an so eine SIM-Card? Man braucht dafür einen Pass und zwar in jedem afrikanischen Land und erkundigt sich einfach im Hostel, was ist eigentlich der beste Anbieter? Es sind meistens mehrere Anbieter und dann nimmt man einen großen, dann lässt man sich gleich einmal Boda Boda, also vom Motorradtaxifahrer, zu diesem Laden fahren und registriert sich dort und holt sich eine SIM-Card und dann kann man, das ist dann einfach mal etwas Wichtiges, das man organisiert haben muss. Und wenn das erledigt ist, dann gibt es eh kein Halten mehr. Erfahrene Reisende holen sich das übrigens gleich am Flughafen, wenn man nicht zu einer Uhrzeit ankommt, wo die Läden einfach geschlossen haben. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, gleich am Flughafen sich einmal ein Geld abzuheben im ATM. Ist auch erstmal der erste Check, ob die Bankomatkarte oder die Kreditkarte eh funktioniert. Dann hat man außerdem Cash in der Hand, und kann sich gleich am Flughafen auch die SIM-Card besorgen. Aber das ist das Allerwichtigste, finde ich. Kann man auch arbeiten, wenn es wichtig ist, von unterwegs. Aber ganz wichtig, wenn man sich dann über Online-Plattformen beispielsweise booking.com oder direkt an Hostels wendet und dann E-Mail hinschickt und ein Zimmer reserviert oder ein Bett, braucht man überhaupt nicht davon ausgehen, dass es irgendwie funktioniert. Also, dass da irgendwer das liest oder beantwortet. Da muss man dann einfach entspannt sein und einfach hinfahren. Und wenn dann kein Bett frei ist, ja, dann fahrt man halt woanders hin. Also fragt man halt auch, ja, okay, kennst du irgendein anderes Hostel in der Nähe, hat irgendwer Bett frei und fährt einfach woanders hin. Da muss man immer offen sein.
Wir sind schon mittendrin. Was kann man von dir lernen auf Reisen durch Afrika? Und jetzt nicht so praktische Sachen wie SIM-Karten, die natürlich super sind, sondern was kann man so vielleicht also in der Persönlichkeit lernen? Was hilft einem, wenn man durch Länder reist, die man nicht kennt?
Was mir halt schon in den meisten afrikanischen Ländern aufgefallen ist, ist, dass die Menschen einen challengen. Insofern, also ich bin ja, ist ja eher ungewöhnlich. Die meisten Touristen sind ja mit dem Guide unterwegs. Sie sitzen in ihren Jeeps. Die latschen nicht einfach so durch die Gegend, wie ich das mache. Und da ist es erstens mal wichtig, immer respektvoll zu sein. Viele Menschen sind arm. Ich spaziere auch durch die Slums und da wohnen Menschen und die muss man wertschätzend behandeln. Da rümpft man nicht die Nase, auch wenn man das vielleicht gerade eklig findet, dass man irgendwie auf so einen gammeligen, weiß ich, Katzenköder gestiegen ist, oder dass es Fäkalien gibt, die irgendwie so eine Piste entlang laufen. Das sind Menschen, die da leben, die haben Würde. Und genauso muss man ihnen begegnen. Immer mit einem Lächeln im Gesicht, höflich, wertschätzend, keine Handyfotos machen. Und Afrikanerinnen und Afrikaner haben auch ein sehr gutes Gespür dafür, wenn man abfällig, über sie spricht. Und das würde ich mir immer verkneifen, etwas zu kommentieren, in einer abfälligen Art und Weise, weil selbst wenn man die Sprache nicht kann, weiß man, was der Mensch gerade macht. Und das gehört sich nicht. Ganz im Gegenteil, den Respekt zu erweisen, ein Interesse zu zeigen an der Umgebung. Die Afrikanerinnen und Afrikaner legen sehr viel Wert auf Sauberkeit am Körper. Das ist ja nicht nur am afrikanischen Kontinent so, sondern auch in vielen anderen Weltgegenden. Aber das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da offen durchgeht. Offen spazieren geht, interessiert ist, Menschen auch Fragen stellt, aber dass man sich gleichzeitig auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, weil es eben immer wieder gerade Männer sind, die einen challengen wollen. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal zum Beispiel, das war in so einem Nest, da waren so eine ganze Reihe an Motorradfahrern, also Boda-Boda-Fahrern, und ich habe fotografiert irgendein Baum oder sowas, also nicht sie. Und die waren gleich ganz aufgebracht, so, na, ich habe sie fotografiert und ich habe nicht gefragt. Das ist wirklich etwas, also Menschen einfach zu fotografieren ohne Fragen geht gar nicht. Und außerdem war ich in Fahrt und sie wollten ein bisschen Ärger und sie wollten meine Aufmerksamkeit, da kommt viel zusammen und sind mich dann irgendwie angegangen. Und ich habe dann, wir standen wirklich so Nase an Nase und haben uns gegenseitig angebrüllt, weil ich dann gesagt habe, was? Warum glaubst du, dass ich dich fotografieren soll? Glaubst du, du bist so fesch oder was? Und der so, nein, du hast uns fotografiert, ich habe es gesehen. Er hat gesagt, nein, ich habe den Baum fotografiert, der ist viel toller als du. Und dann gibt es halt so ein Wort das andere. Und es geht einfach nur darum, dass man so kurzes Kräftemessen macht und dann eh friedlich auseinandergeht. Und er hat gesagt, nein, das ist meine Straße. Ich kann hier machen, was ich will. Und ich gesagt, ah, das ist deine Straße. Wie wäre es, wenn du mal die Potholes zumachst? Die Straße ist ja total marode. Kümmere dich doch lieber darum. Und dann hat er eh schon zum Lachen angefangen. Also da geht es schon darum, auch zu zeigen, also verscheißern lasse ich mich dann auch nicht. Aber immer dann nett auseinandergehen. Das ist dann ganz wichtig. Man befindet sich dann, man kann gemeinsam über depperte Lastwagenfahrer zum Beispiel schimpfen und schon ist man wieder eine Gemeinschaft.
Ich habe eine Frage zu einem vielleicht ein bisschen touchy Subject. Und ich hoffe, das ist okay, dass ich die stelle. Wie siehst du, weil du bist ja eine weiße Frau, also auch wenn die Leute dich jetzt nicht sehen, du bist eine weiße Frau. Wie siehst du so deine Rolle als weiße Person in der Kommunikation mit People of Color über den afrikanischen Kontinent und über die Kulturen und so weiter? Weil das ist ja dann doch eine andere Ebene.
Ja, erstens, man muss mal sich selbst eingestehen, dass man wenig weiß, aber gleichzeitig habe ich durch meine vielen Reisen natürlich auch schon eine gewisse Kompetenz aufgebaut und Erfahrung. Ich finde es bei Reisen immer sehr nett und lustig, die Situation, wo man sich gegenseitig Skurrilitäten zeigt. Also ich habe immer Fotos dabei von einem Trachtenpärchen und sage, ja, das ist unsere traditionelle Kleidung bei uns in Österreich, Dirndlkleid und Lederhose. Und die Lederhose der Männer, das wird von Generation zu Generation weitergegeben und dabei nie gewaschen. Und die anderen finden das immer total ekelhaft. Also wie man irgendwie über Jahre und Jahrzehnte an Lederhosen tragen kann und die nicht wäscht, das ist ja wirklich grausig. Und das Zweite sind Berchtenläufe, so YouTube-Videos von Berchtenläufen. Die zeige ich auch her, weil die sind auch aus meiner Gegend. Und das sagen die Leute auch, na, das ist ja total brutal. Und da sind Kinder dabei, das könnt ihr nicht machen. Und es gibt ja diesen tollen Film, Das Fest des Huhns, wo ein, also 90er Jahren ein österreichischer Film, wo Forscher aus Afrika nach Österreich, genauer gesagt nach Oberösterreich kommen und sich dort das Brauchtum anschauen. Sie gehen auf ein Zeltfest und kommentieren das Fest des Huhns, nämlich weil es da Brathendl gibt, und kommentieren das aus ethnologischer Sicht, genauso jenseitig wie umgekehrt Europäer dann, die keine Ahnung haben, dann afrikanische Rituale besprechen. Und auf dieser Ebene findet man sich dann ganz gut, wenn man sich gegenseitig ein bisschen zeigt, weil das Interesse ist ja auf beiden Seiten da. Ich frage auch, hey, welche Tiere habt ihr? Was esst ihr eigentlich? Wie schaut das Leben aus? Was sind so Cash Crops? Wovon lebt euer Land eigentlich? Und ja, kann man immer nette Gespräche führen und sich ein bisschen austauschen. Und die Träume, Wünsche und Hoffnungen der Menschen sind auf der ganzen Welt eigentlich gleich. Wir wollen ein Leben in Frieden führen, wir wollen oft eine Familie gründen, wir wollen von Freunden umgeben sein, und wir wollen nicht hungern und wir wollen Mitbestimmung haben und ein Netz, wenn man krank wird. Und da unterscheiden wir uns eigentlich nirgendwo auf der Welt.
Ich habe heute einen Podcast gehört, um mich ein bisschen vorzubereiten, so Reisen in Afrika. Und da ging es um Berggorillas in Ruanda. Und der, das moderiert hat, hat das ein sehr interessantes Thema aufgebracht. Und zwar, dass Reisen in Afrika auch heißt, man trifft nur Menschen, die es wirklich interessiert. Du triffst nicht, also jetzt vor allem aus Nordamerika und Europa, irgendwelche Saufnasen, die halt Sangria aus dem Kübel trinken wollen. Die triffst du halt nicht in Afrika wahrscheinlich.
Gibt es auch, aber so selten, weil es einfach anderswo in der Welt für Saufnasen deutlich bessere Angebote gibt.
Und ist dann auch die Reisecommunity einfacher? Ist es auch leichter, als Backpacking-Touristin oder Tourist zu reisen, weil man schneller Menschen findet, die eh offen sind dafür, sich auch auszutauschen?
Ganz ehrlich, ich habe gar nicht so viel mit anderen Backpackerinnen zu tun, weil ich oft auch in wirklichen Gegenden bin, da fährt kein Backpacker hin, der bei Sinnen ist, einfach weil es langweilig ist oder vielleicht ein bisschen tricky oder sogar gefährlich. Und ich bin auch gar nicht so sehr daran interessiert, unbedingt dann Gleichgesinnte kennenzulernen, sondern ich will ja Land und Leute kennenlernen. Und deshalb ab und zu trifft man im Hostel aufeinander, da kann man schon einmal Tipps austauschen, aber so viele Hostels gibt es ja auch nicht. Das meiste sind irgendwelche Hotels oder Guesthouses, wo jetzt gar nicht so viele Reisende unterwegs sind. Es gibt schon ein paar Spots. Wir waren ja vorher bei Uganda. In Uganda gibt es Jinja, ist ein Ort, da ist Highlife. Da gibt es ein super Camp, das wird natürlich von Australien geführt. Die sind auf der ganzen Welt, findet man die Australier. Da gibt es natürlich Burger und Pizza und Lagerfeuer und man kann im Nil schwimmen und raften und Canyoning und ich weiß nicht, was alles machen. Und das ist total okay. Da hat man wenig mit den Einheimischen zu tun, aber es ist auch total okay, dass es dann sowas gibt. Sollen ja alle einfach ihr Ding machen und ihr Geld verdienen. Und wenn so ein Camp dazu führt, dass man hier dann auch hinfährt, im Dorf spazieren geht, auch ein bisschen kulturelles Interesse entwickelt, dann soll mir das wirklich recht sein.
Du hast ja vorher gesagt, du hast ursprünglich so Südostasien Backpacking begonnen. Da ist ja jetzt schon fast so, dass so Übertourismus stattfindet. Also, dass einfach jeder nach Bali fliegt oder wo auch immer hin. Und dass sie einfach wahnsinnig viele Touristen dort haben. Jetzt auch die Touristen, wo war das? Wenn man eine Touristensteuer oder irgendwie sowas einführen. Und dann halt lauter so Geheimtipps haben, wo es dann überhaupt nicht mehr geheim ist. Glaubst du, das wird in den afrikanischen Ländern auch mal so sein?
Ich habe ja viel Laos, Kambodscha, natürlich auch Thailand bereist. Und um ehrlich zu sein, das sind mir doch viel zu viele Touristinnen und Touristen unterwegs. Es gibt auch natürlich im afrikanischen Kontinent Gegenden, die sehr touristisch sind, aber das ist ein bisschen was anderes. Ich nenne als Beispiel Tansania. Tansania sind also sehr professionell ausgerichtet auf den Tourismus. Sie haben die Serengeti, die weltberühmt ist. Sie haben den Kilimanjaro und einige andere Dinge auch. Natürlich auch Sansibar, das als quasi Freistaat auch dazu gehört, Strände, das kann schon richtig was, dieses Land. Und die sind extrem gut organisiert für den Tourismus. Und das ist super für Menschen, wo Geld jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt, weil Nationalparkeintritte sind immer teuer, auf Kilimanjaro gehen ist auch kein Schnäppchen. Aber, und das ist total in Ordnung. Für die gibt es dann auch ganz saubere Hostels oder Hotels, die dann auch noch auf dein Land ausgerichtet sind, also wo dann in die Reisebüros alle Deutschen zusammenfasst und alle Spanier. Es ist total in Ordnung, dass es das gibt. Im Idealfall sind die Eigentümerinnen und Eigentümer aus Tansania, Afrikanerinnen und Afrikaner, damit nicht hier das Geld abgezogen wird und wieder woanders landet und nicht irgendwie lokal investiert wird. Aber es ist total in Ordnung, dass es diese Angebote gibt. Aber nachdem das so ein Riesenkontinent ist, gibt es eben darüber hinaus 100.000 Fantastilliarden Möglichkeiten, etwas anderes zu machen und wenig bis gar keine anderen Reisenden oder Touristinnen zu treffen. Und ich kann mir ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr vorstellen, in Südostasien unterwegs zu sein. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf junge College-Studierende auf LSD und irgendwelche Hippie-Kids, die aus, ja, die sich dann einfach mal aufführen und die Sau rauslassen. Ich habe keine Lust auf Hand-Partys und das interessiert mich alles gar nicht. Das heißt, der afrikanische Kontinent ist auch was für Menschen, die wirklich Interesse haben an Land und Leute.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du auch durchaus bereit bist, in Gebiete oder Gegenden oder Orte zu gehen, die vielleicht nicht ganz oben auf der Top-Sicherheitsliste sind. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Ich glaube, wenn man Menschen tätig fährt, nach Urlaub nach Uganda oder Tansania oder wo auch immer hin, ist wahrscheinlich die mehrheitliche Reaktion, ist das sicher genug?
Ja, also ganz, also meine Mama kann ich da jetzt mal ins Treffen führen. Da bin ich wieder mal nach Tansania, war ich 3 oder 4 Mal, weiß ich gar nicht mehr, bin ich wieder mal nach Tansania gefahren. Das muss gewesen sein 2016, Ende 2016. Da gab es nämlich noch die Reste der Ebola-Epidemie, aber die hat ganz woanders stattgefunden. Ebola war Demokratische Republik Kongo, rüber Westen, Guinea-Bissau, dort hat das gewütet. Und ich habe gesagt, na, ich war jetzt nach Tansania, gehe ein bisschen Bergsteigen. Meine Mutter so, nein, um Gottes Willen, da ist Ebola, da kann man nicht hinfahren. Und ich habe gesagt, Mama, das ist ungefähr so, wenn du sagst, du lebst hier, meine Mama lebt im Mondsee, du bist im Mondsee und du fährst jetzt nicht nach Paris, weil in Peking ist die Hühnergrippe ausgebrochen. Also jetzt von den Dimensionen her, weil es ist einfach was völlig anderes. Aber nachdem für die meisten Menschen Afrika, das ist so eine Suppe, ja, es ist alles ein großes Land, alles ist gleich, dann muss es auch überall gleich gefährlich sein. Und ich war schon in Ländern, wo ein Staatsstreich passiert ist und ich habe es nicht mal mitbekommen. Also es ist meistens vor Ort viel entspannter, als es in den Medien rüberkommt.
Aber was sind so Red Flags für dich? Also was sind so Sachen, auf was schaust du? Weil ich nehme mal schon an, dass wenn du hinfährst, schaust du schon, was ist gerade los und gibt es gerade einen Staatsstreich oder was auch immer. Gibt es irgendwie so Red Flags, auf die man schauen kann, wo man sagen kann, das deutet hin darauf, dass es okay ist, dann kann man hinfahren und das ist eher so vielleicht nicht die allerbeste Idee für alle Mamas, die zuhören, die Angst haben.
Die Mama sage ich nachher gern etwas. Die ruft mich nämlich immer an, wenn ihre Kinder dann ein Gap Year machen im afrikanischen Land und Mamas Angst haben. Aber dazu gern nachher. Es gibt Länder, da kann man hinfahren, aber es ist nicht die allerbeste Idee. Das sind aktuell zum Beispiel Mali, Burkina Faso, viele Gegenden in der Demokratischen Republik Kongo. Da kann man mit einer und viele weitere Länder, also gerade so die Sahelzone ist extrem instabil geworden. Da kann man reisen, wenn man Erfahrung hat, wenn man zumindest die Amtssprache spricht, meistens Französisch, um sich auch hier durchzuschlagen, im Idealfall individuell unterwegs ist als Motorradfahrerin oder Motorradfahrer. Und das hilft einem schon, dann kann man diese Länder auch bereisen und wird nicht in der Sekunde ein Fall fürs Konsulat, ja, weil man entführt worden ist, enthauptet oder ähnliches. Will ja niemand. Aber es gibt unfassbar viele Länder, wo man ganz entspannt hinfahren kann. Man darf sich hier nicht unbedingt verlassen auf die Website des Außenministeriums, wo dann irgendwie für alle Länder der Welt irgendeine Reisewarnung gilt und man dann gleich ins Bockshorn gejagt wird. Die meisten Länder sind total stabil, sicher. Also da gibt es überhaupt nichts, was dagegen spricht, dorthin zu fahren. Und am besten schreibt man mir einfach oder ruft mich an. Dann gebe ich auch gerne persönliche Tipps. Wie schon erwähnt, meine Telefonnummer kursiert ja dann auch, und es rufen mich immer wieder Mütter an, die sehr besorgt sind, weil die Kinder ein Gap Year machen wollen zwischen Matura und Uni und dann in einem afrikanischen Land meist als Lehrerin oder Lehrer arbeiten wollen. Und die machen sich große Sorgen, was denn mit den Kindern passiert. Jetzt ist meine persönliche Haltung sehr kritisch, wenn junge Menschen ohne jegliche pädagogische Ausbildung dann als Lehrerin oder Lehrer arbeiten an einer afrikanischen Schule, weil dieses Bild auf afrikanische Kinder eigentlich sehr jenseitig ist, weil Kinder haben das Recht auf einen gut ausgebildeten Lehrer oder eine gut ausgebildete Lehrerin und nicht auf einen jungen Menschen, der gerade frisch von der Schule kommt und glaubt, man kann jetzt einfach unterrichten ohne jegliche Ausbildung. Also das wird ja auch hier, wird man sich am Kopf greifen. Wenn plötzlich da ein junger Mensch in einer Schulklasse steht und sagt, ich habe keine Ausbildung, aber ich bin total motiviert, euch jetzt zu unterrichten, dann würden die Eltern auch ziemlich auszucken. Aber abgesehen davon macht es natürlich Sinn, den afrikanischen Kontinent auch auf diese Art und Weise kennenzulernen, weil im Idealfall auch eine lebenslange Liebe entsteht und damit hat man schon wieder Botschafterinnen und Botschafter des Landes oder des Kontinents. Und den Müttern sage ich immer, sonst, ihr Kind möchte, früher hat man gesagt, Entwicklungsarbeit leisten, Entwicklungshilfe leisten. Heute nennt man das Entwicklungszusammenarbeit, so als ob das jetzt Augenhöhe wäre, aber die meistens eh nicht stattfindet. Ihr Kind wird sich auf alle Fälle hervorragend entwickeln. Der persönliche Impact, den das Kind hinterlassen wird in dem Land, auf dem Kontinent, ist eher vernachlässigbar. Man muss sich keine Sorgen machen. Er oder sie wird erwachsen werden und gut ist. Und genauso passiert es ja auch. Es ist übrigens ein Riesengeschäft. Es gibt Agenturen, die vermitteln junge Menschen dann an Projekte, Waisenhäuser, Schulen, wo unterrichtet wird, Brunnen, die irgendwo gebuddelt werden und organisieren das Ganze rundherum, kümmern sich um Unterkunft etc. und kassieren da richtig mit. Ganz oft sind die Kinder in den Waisenhäusern gar keine echten Waisen. Die haben auch noch Familie, aber werden halt aus monetären Gründen und Zwängen abgegeben. Es ist höchst hinterfragenswert, ob das wirklich eine gescheite Idee ist, dass diese kleinen Zwutschgerln alle paar Wochen oder Monate neue Bezugspersonen haben, die halt dann tolle Fotos für Instagram produzieren mit kleinen Kindern im Waisenhaus und ansonsten wenig Kompetenz einbringen können. Also ich sehe das alles sehr, sehr kritisch. Ich sehe auch die Geschäftemacherei rundherum sehr kritisch und man sollte sich wirklich dreimal überlegen, ob man diese Art der Geschäftemacherei auch unterstützt.
Ich stelle dir mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage. Du hast uns ja zwischendurch schon die ein oder andere lustige Anekdote erzählt. Die dritte große mit Milch und Zucker Frage ist: Was bringt dich zum Lachen?
Im Zusammenhang mit dem afrikanischen Kontinent, Afrikanerinnen und Afrikaner, also das klingt jetzt immer so sehr verallgemeinert, wenn ich, also es ist ja ganz schwierig, bei einem ganzen Kontinent zu sagen, so sind Afrikanerinnen und Afrikaner. Aber es gibt tatsächlich etwas, was allen gemein ist, die Menschen haben einen unfassbar guten Humor, einen schnellen Humor, können auch selbst über sich lachen, machen sich auch gerne über andere lustig. Und das bringt auch mich zum Lachen. Und überhaupt, ich bin ja total einfach gestrickt. Also wirklich ganz einfach. Ich bin extrem gut zu unterhalten. Also zum Beispiel gab es vor einiger Zeit einen Miniskandal, weil in einer ORF-Sendung ein Fisch zu Fischbällchen verarbeitet wurde. Und dieser Fisch ist aber der geschützte Art. Und das habe ich mir, glaube ich, 5 Tage hintereinander habe ich mir einfach nur diese Meldung durchgelesen und war immer so erheitert, weil das so österreichisch ist. Das war einfach in einer Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich lache jetzt schon wieder, einen geschützten Fisch aufgebrotzt. Also österreichischer geht es eigentlich nicht mehr. Solche Dinge unterhalten mich sehr gut, ja.
Was sind so Dinge, wo du über dich selber lachst während dem Reisen?
Ich lache über mich selber natürlich, wenn mir ein Missgeschick passiert oder ich in ein Fettnäpfchen trete. Fettnäpfchen passieren nicht so oft, aber ein Missgeschick wie... Das müssen wir kurz machen, wir kurz Pause, kurz nachdenken, was mir. Na, eigentlich lache ich eher mit anderen Menschen, aber ich kann eine Geschichte erzählen, wo ich echt lachen musste. Ich habe einen Hund aufgegabelt vor 8 Jahren im Senegal an der Grenze zu Guinea-Bissau, den Chop Chop, der mittlerweile in Österreich lebt und ein waschechter Ösi geworden ist. Und er war halb tot, er hatte Räude, der hatte alle möglichen Krankheiten. Und das erste Wort, das ich gelernt habe, als ich senegalesischen Boden betreten habe, war Chop Chop. Das ist einfach Fast Food, schnelles Essen. Also ein Slangwort, wie es oft auf der Welt verwendet wird. Und habe den Hund deshalb Chop Chop genannt. Und der Tierarzt, zu dem ich diesen halbtoten Hund gebracht habe, hat mich natürlich gefragt, ist ein echter Tierarzt, so, ah, na, wie heißt denn der Hund? Und ich sage so, na, der heißt Chop Chop. Und der schaut mich völlig entgeistert an und sagt, was? Wir essen hier keine Hunde. Weil er sich gedacht hat, ich will, dass er den Hund wieder gesund macht, damit ich aufessen kann. Und ich habe so lachen müssen und habe mir auch vorstellen können, wie wäre es denn, wenn in Österreich ein afrikanischer Tourist mit einem halbtoten Hund herkommt zum Tierarzt und sagt, das ist Sonntagsbraten, können Sie mir bitte wieder gesund machen? Der wird vielleicht auch sagen, na, 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 du Hunde, die essen wir hier nicht. Und genauso ging es eben diesem afrikanischen Tierarzt. Das war richtig lustig.
Was sind so, ich meine, Humor ist immer gut und dass man Dinge, du hast das ja auch schon mehrmals gesagt, dass man mit dem Lächeln durch die Welt geht, ist dann ist die Welt leichter. Aber was sind so große, macht man nicht, ist auch nicht lustig.
Macht man nicht, ist nicht lustig. Was man nicht macht, ist heimlich Menschen fotografieren, ohne vorher zu fragen, die Nase zu rümpfen über den einen oder anderen hygienischen Zustand. Wenn Menschen arm sind, können sie sich da einfach auch nicht helfen. Und man darf niemals bestimmtes Essen beleidigen. Also es gibt zum Beispiel in Westafrika ist Jollof Rice in ganz vielen Ländern, steht ganz oben auf der Speisekarte. Und das ist ein sehr scharfer Reis mit Tomatensauce. Und da gibt es ab verschiedene Rezepte, Fleischstücke, Fisch dabei oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer ein sehr scharfer Reis mit Tomate. Und das wird von Nigeria über Ghana bis Senegal immer anders gekocht. Und die haben auch so Battles untereinander. Wer hat den besten Jollof Rice? Und da gibt es Wettbewerbe. Und in der Popkultur findet das auch Eingang. Und da darf man sich auf gar keinen Fall drüber lustig machen. Das ist eine sehr ernste und immer der Angelegenheit, der Jollof Rice. Und am besten hält man sich dann nobel zurück und gibt keine Meinung ab, wer der beste Jollof Rice-Produzent ist.
Ich stelle jetzt mal die letzte mit Milch und Zucker Frage, und zwar Reisen in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2029. Welche Länder hast du im besten Fall neu bereist und welche hast du im besten Fall wieder bereist?
In 5 Jahren, also ich war mein nächstes Land ist Gabun, da war ich noch nicht. Das freue ich mich schon sehr drauf. Und ich würde wahnsinnig gern Mali bereisen. Das ist einfach kulturell so unglaublich interessant, aber derzeit gefährlich. Die beiden Länder stehen auf der Liste. Und wo ich wieder hinfahre, nach Uganda, weil ich dort Freunde habe. Wo habe ich denn noch? Ah, Sierra Leone muss ich unbedingt. Ja, also jede Menge auf der Liste.
Und wir haben ja angefangen, wir sind ja gemeinsam nach Uganda geflogen. Was, wenn wir jetzt, Uganda haben wir jetzt bereist, haben uns, waren am Victoria See und haben uns die Berggorillas angeschaut und haben ganz viele Löwen und Elefanten gesehen, die man da wahrscheinlich dort immer überall sieht, so in der Vorstellung. Was ist so das nächste Land, um einen Kontrast zu machen zu Uganda?
Es ist sicher ein westafrikanisches Land. Die westafrikanischen Länder sind häufig recht flach. Und es ist wirklich lustig, wenn du Ostafrikanern, und Uganda gehört zu Ostafrika, sagst, ah ja, nächstes Jahr fahre ich in ein westafrikanisches Land, dann sagen die, na, da musst du voll aufpassen, so gefährlich, they are so hot-blooded, bitte sei vorsichtig. Und bist dann in Westafrika unterwegs und sagst, ja, nächstes Jahr fahre ich in ein ostafrikanisches Land, nach Uganda zum Beispiel, dann sagen die, da musst du voll aufpassen, so gefährlich, also das ist nicht ohne, schau, dass dir nichts passiert. Also man hat auch gegenseitig totale Klischees im Kopf. Wenn wir aber zuerst Uganda bereist haben und uns dann denken, so, und jetzt machen wir ein gemütliches westafrikanisches Land, wir bleiben bei Englisch, damit kommen die meisten Österreicherinnen und Österreicher besser durch, fahren wir doch nach Gambia. Gambia ist super klein und man kann es einfach mit dem Fahrrad bereisen. Es ist nämlich auch flach, das ist ganz angenehm. Man kann den Gambia River entlang fahren. Man sieht als Tiere viele Krokodile und Paviane, also Baboons. Aber ansonsten ist da nichts mit irgendwelchen großen Tieren, die gibt es dort nicht. Aber man hat Meer, das hat man in Uganda nicht. Man kann eben im Radl entlang fahren. Wenn man einen Reifenplatzer hat, dann gibt es immer irgendjemand, der einem helfen kann. Und das ist ein ganz netter Kontrast. Und es ist total sicher dort.
Dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank schon mal vorweg für die ganzen Tipps und Tricks. Und ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer haben da einiges mitnehmen können. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern sonst noch mitgeben willst? Zum Beispiel die vorher erwähnten Bücher. Wo gibt es sie?
Die Bücher, die kann man überall bestellen, im Buchhandel, genauso wie auf Plattformen. Aber darum geht es gar nicht. Mir geht es wirklich darum, Menschen zu begeistern, den Kontinent zu bereisen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, ihr findet mich mit einmal kurz googeln. Es ist mir so ein Anliegen, euch zu motivieren, afrikanische Länder zu bereisen, dass ich euch gerne helfe, bis hin zu Reisen zusammenstellen, weil das ist auch mein allergrößtes Vergnügen, wenn ich selbst gerade nicht unterwegs sein kann, dann organisiere ich das gern für jemand anderen.
Dann bleibt es mir noch, danke zu sagen für den Einblick. Also mir ist Urbock auf Afrika gemacht und das heißt schon was bei mir, weil ich habe ja immer Angst bei Ländern, die ich nicht kenne, dass da Schlangen gibt. Das ist immer ganz schwierig für mich. Aber vielen, vielen Dank. Es war wirklich interessant und es ist wirklich faszinierend, dir zuzuhören. Und ich glaube, du machst eine gute Werbung für Reisen in Afrika und sich das trauen, mal was anderes zu machen, außer Sangria saufen in Mallorca, was wir natürlich alle einmal im Jahr machen. Wer sich deine Folge von Oktober 2022 anhören will, findet die bei uns in Shownotes. Und alle Links, alle Sachen findet man auf unserem Blog, alle unseren restlichen Folgen. Und wir freuen uns schon, dich bald wieder zu hören.
Vielen Dank für die Einladung und auf bald hoffentlich.